Stell dir vor, du wachst morgen früh auf, der Wecker klingelt, du greifst nach deinem Smartphone, also so wie immer eigentlich, wischst über den Bildschirm und willst kurz die Nachrichten checken, bevor der Tag richtig beginnt.
Ganz normaler Morgen halt.
Genau, ein völlig normaler Morgen. Aber keine einzige Seite aus deinem Land lädt. Und ich rede hier nicht von so einem gewöhnlichen Stromausfall oder dass der Router spinnt.
Mhm.
Dein WLAN leuchtet grün, der Balken für 5G ist voll da. Es gibt auch keine typische 404-Fehlermeldung, die dir sagt, dass dein Server gerade überlastet ist.
Was ja oft passiert.
Richtig. Stattdessen liefert die oberste, absolute Instanz des Internets den eiskalten mathematischen Beweis, dass deine digitale Heimat, also alles, was auf die Endung deines Landes lautet, niemals existiert hat.
Wahnsinn.
Ja. Ein ganzes Land mit all seinen Behörden, Banken, Krankenhäusern und Supermärkten quasi auf Knopfdruck digital ausgelöscht. Klingt wie der Plot für einen Science-Fiction-Film, oder? Aber die große, unbequeme Frage für uns in diesem Deep Dive lautet, kann das in der Realität wirklich passieren?
Wenn man sich die grundlegende Architektur unseres Netzes genau ansieht, lautet die Antwort darauf schlicht und ergreifend ja.
Echt?
Ja. Absolut. Technisch und auch strukturell ist so eine Löschung absolut möglich. Und das ist genau der Punkt, an dem unsere scheinbar so robuste digitale Welt plötzlich extrem fragil wirkt.
Und genau dieses Unbehagen nehmen wir heute Stück für Stück auseinander. Wir schauen uns dafür ein ziemlich faszinierendes Material an. Und zwar das Buch NX Domain, der Tag, an dem Österreich verschwand.
Ein sehr spannendes Werk.
Total. Es ist eine Novelle, also fiktional. Aber der Autor, Herbert Fitztum, der ist ein echtes Schwergewicht in der Szene.
Absolut. Ein österreichischer Internetpionier.
Genau. Er hat das Netz in Europa in den frühen Tagen maßgeblich mit aufgebaut und war jahrelang das direkte Bindeglied zwischen der globalen Internetverwaltung und den nationalen Endungen. Die Handlung des Buches mag also erfunden sein, aber der technische Anhang dahinter, der ist eiskalte, überprüfbare Realität.
Und es gibt ja noch ein faszinierendes Detail bei diesem Buch.
Ah, du meinst die KI?
Genau. Fitzum hat dieses Buch nicht alleine geschrieben, sondern in Zusammenarbeit mit einer künstlichen Intelligenz. Genauer gesagt mit Claude von Anthropic.
Ein super spannender Aspekt, den wir später definitiv noch aufgreifen werden.
Weil das nämlich ein sehr bewusster Schachzug des Autors war. Was diese Quelle so wertvoll macht, ist, dass sie uns zwingt, unsere eigenen blinden Flecken anzusehen. Ich meine, wir alle verlassen uns völlig blind auf das Internet.
Jeden Tag.
Jeden einzelnen Tag. Wir bauen unsere Wirtschaft, unsere Kommunikation, unser ganzes Leben darauf auf. Aber kaum jemand weiß, wer eigentlich die Kontrolle über diesen sprichwörtlichen Ausschalter hat.
Und das ist unsere Mission für heute. Wir wollen die Mechanik hinter genau diesem Schalter verstehen. Wir wollen herausfinden, warum uns Technik allein nicht vor politischer Macht schützt.
Mhm.
Und was dieser viel zitierte Begriff der digitalen Souveränität eigentlich ganz konkret für deinen Alltag bedeutet.
Also, um überhaupt zu begreifen, wie man ein ganzes Land aus dem Netz radieren kann, müssen wir dorthin schauen, wo diese unvorstellbare Macht konzentriert ist.
Und ich war beim Lesen wirklich baff, wie winzig dieser Ort physisch ist. Wir reden hier von der sogenannten Root Zone, also der absoluten Wurzel des Internets.
Genau.
Und man stellt sich da ja irgendwie so eine gigantische Serverfarm vor, wie bei Google oder so. Aber im Kern ist das eine total banale Textdatei, ungefähr 2 Megabyte groß.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Das ist kleiner als ein einziges hochauflösendes Urlaubsfoto auf deinem Handy. Und in dieser lächerlich kleinen Datei steht verbindlich drin, ob es .de für Deutschland, .at für Österreich oder .ch für die Schweiz auf dieser Welt überhaupt gibt.
Der Kontrast zwischen der physikalischen Winzigkeit dieser Datei und ihrer enormen geopolitischen Macht ist einfach immens.
Krass, oder?
Ja. Und man muss sich vor allem die Akteure ansehen, die diese Datei verwalten. Die Technikbranche hat im Jahr 2016 ziemlich lautstark gejubelt, als die Aufsicht über diese Root-Zone formal privatisiert wurde.
Das war damals ein Riesending in den Medien.
Absolut. Zuvor lag die letzte Autorität direkt bei einer US-Behörde. Mit der Privatisierung feierte man dann den großen Sieg für ein vermeintlich freies, unabhängiges und globales Internet.
Naja. Vermeintlich ist hier das Schlüsselwort.
Richtig. Fitzdum legt in seiner Analyse nämlich den Finger richtig schmerzhaft in die Wunde und entlarvt diese Unabhängigkeit als ziemliche Illusion.
Er beschreibt das im Buch mit einem Bild, das mir echt nicht mehr aus dem Kopf geht. Stell dir vor, man hat den staatlichen Wachposten vor der Tür abgezogen, der neuen privaten Verwaltung einfach ein schickes Schloss in die Hand gedrückt und alle haben applaudiert.
Ein tolles Bild.
Ja, aber das Haus selbst steht halt immer noch im selben Land, auf demselben Boden. Denn wenn wir uns diese Kette der Kontrolle ansehen, fallen wir schnell aus den Wolken.
Genau, wir haben da verschiedene Ebenen.
Richtig. Wir haben ICANN, die die politischen Regeln für das Netz macht. Wir haben die IANA, die die eigentlichen technischen Zuweisungen bearbeitet. Und wir haben den sogenannten Root Zone Maintainer. Das ist das Unternehmen Verisign, das das Update physisch auf die Server pusht.
Und wo sitzen die alle?
Alle drei Instanzen dieser Kette haben ihren Sitz in den USA. Sie unterliegen alle amerikanischem Recht. Das bedeutet schlichtweg, wenn die US-Regierung ein Notstandsgesetz ausruft und die nationale Sicherheit geltend macht, müssen diese Firmen gehorchen. Da hilft auch kein Jubel über eine formal privatisierte Verwaltung.
Und um das für dich als Zuhörer hier ganz klar einzuordnen, es geht in Witztums Szenario und in unserer Analyse absolut nicht darum, irgendwelche anti-amerikanischen Ressentiments zu bedienen.
Nein, überhaupt nicht.
Oder den USA pauschal böse Absichten zu unterstellen. Wir betrachten hier rein die strukturelle Realität der Dinge. Wer physisch und rechtlich die Kontrolle über so eine Infrastruktur hat, kann in einer extremen geopolitischen Krise gezwungen werden, diese Macht auch als Hebel einzusetzen.
Das ist einfach Fakt.
Genau. Und der Auslöser für Witztums Buch war übrigens gar kein Hirngespinst, sondern ein reales Erlebnis.
Ja, die Geschichte aus dem Jahr 2000.
Richtig. Im Jahr 2000 stand Österreich international ziemlich stark unter Druck. Damals wurde die rechtspopulistische FPÖ Teil der Regierung und die Europäische Union verhängte diplomatische Sanktionen gegen Österreich.
Das war eine extrem angespannte Phase damals.
Absolut. Und in genau dieser Phase traf Fitztum eine hochrangige US-Beamtin, die einfach mal so beiläufig scherzte, man könne Österreichs Endung .at ja zur Strafe einfach aus der Ruhezone löschen.
Uff, ein Scherz, bei dem einem echt das Lachen im Halse stecken bleibt.
Definitiv.
Weil in diesem Moment klar wird, der Gedanke ist in der Welt und die technische Macht dazu ist völlig real. Und um das für uns greifbar zu machen, habe ich mir mal Fitztums geniale Analogie ausgeliehen. Stell dir das Domain Name System, also das DNS, wie das ultimative globale Amt für Straßenschilder vor.
Mhm.
Die Domains, also Namen wie Beispiel.de oder Beispiel.at, das sind die Straßenschilder, die wir Menschen lesen und uns auch merken können.
Weil sich niemand IP-Adressen merken will.
Genau, die IP-Adressen dahinter, diese endlosen Zahlenkolonnen, sind die konkreten Hausnummern. Die Server und die Daten sind die Häuser selbst. Wenn jetzt also jemand in dieser winzigen 2 Megabyte Root-Zone die 8 Zeilen Code für ein ganzes Land löscht, dann reißt er im Grunde alle Straßenschilder dieses Landes gleichzeitig ab.
Ein ziemliches Chaos.
Total. Die Häuser stehen noch, die Straßen sind noch da, die physischen Kabel im Boden sind intakt. Aber von außen findet absolut niemand mehr hin. Dein Land wird auf der digitalen Weltkarte quasi zu einem weißen Fleck.
Und das Perfide an diesen abmontierten Straßenschildern ist ja, die Technik zum Löschen ist erschreckend simpel. Wenn es aber so einfach ist, buchstäblich 8 Zeilen Code zu entfernen, muss man sich unweigerlich fragen, warum so etwas bisher nie passiert ist.
Das habe ich mich beim Lesen auch sofort gefragt.
Gibt es da Präzedenzfälle? Hier liefert Witztums Recherche eine historische Kuriosität, die unsere gesamte Wahrnehmung von technischer Sicherheit eigentlich komplett auf den Kopf stellt.
Oh ja, ich bin beim Lesen über genau diesen Punkt gestolpert und es wirkt im ersten Moment völlig absurd. Es geht um die Endung .su.
Mhm.
Das steht für die Sowjetunion. Diese Endung wurde im Jahr 1990 offiziell vergeben. Ende 1991 ist die Sowjetunion bekanntermaßen zusammengebrochen. Den Staat gibt es also seit über 30 Jahren nicht mehr.
Richtig.
Aber diese Endung .su ist heute immer noch aktiv. Da hängen über 100.000 Domains dran. Erst für das Jahr 2030 ist mal vage geplant, das vielleicht auslaufen zu lassen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum dauert es bei einer längst toten Supermacht fast 4 Jahrzehnte, um sie aus dem Netz zu nehmen, während im fiktiven Szenario des Buches das quicklebendige Österreich in einem einzigen Vormittag abgeschaltet wird?
Eine berechtigte Frage.
Also ist das bei Punkt-Zu nicht einfach nur gigantische bürokratische Trägheit? Irgend so ein vergessener Zombie im System, den niemand aufräumen wollte?
Das ist genau der Rückschluss, dem selbst viele Technikexperten lange aufgesessen sind. Aber Witzdurm liefert hier einen entscheidenden Paradigmenwechsel. Er sagt ganz klar nein, dass Punkt-Zu noch existiert, ist keine peinliche Panne der Internetverwaltung.
Sondern?
Es ist ihre größte Errungenschaft. Wenn wir uns die Mechanik ansehen, beweist der Fall Punkt-Zu etwas völlig Fundamentales. Die Technik, um eine Endung aus der Rotzone zu löschen, ist bei einem toten Land wie der Sowjetunion exakt dieselbe wie bei einem existierenden Land wie Österreich.
Nämlich diese 8 Zeilen Code.
Genau. Dass es nicht passiert ist, zeigt uns, dass der Schutz des Internets in all den Jahrzehnten nie kryptografischer oder technischer Natur war. Was uns geschützt hat, war schlichtweg Kultur.
Kultur? Das klingt für die knallharte Infrastruktur des Internets fast schon ein bisschen zu weich, oder?
Naja, es klingt weich, aber es ist die Realität. Es war eine mühsam etablierte weltweite Kultur der Zurückhaltung. Kultur der endlosen Konsultationen und des Anstands. Man löscht nicht einfach eine Wurzel, ohne jeden einzelnen Betroffenen vorher zu hören.
Das macht Sinn.
Man setzt Fristen, man verhandelt, man wägt ab. Witzdurm macht deutlich, dass man Anstand eben nicht in einen Code gießen oder digital signieren kann. Und eine solche Kultur ist das Zerbrechlichste, was eine Gesellschaft überhaupt hat.
Okay, das heißt, wenn diese Kultur also der einzige Schutzschild ist, dann reicht ein einziger Präzedenzfall, um ihn für immer zu zerstören.
Exakt. Sobald ein lebendes Land auf Knopfdruck gelöscht wird, ist die Kultur der Zurückhaltung tot. Die Root Zone mutiert dann von einer technischen Verwaltung zu einer eiskalten geopolitischen Waffe.
Was uns direkt in die Mechanik von Witzdurms Szenario katapultiert. Was passiert denn nun, wenn dieser Funke fliegt und der Schutzwall brennt? Im Buch eskaliert ein Streit um KI-Regulierung.
Ein sehr aktuelles Thema.
Oh ja. Europa will strenge Regeln, die USA wehren sich. Und Österreich, das als kleines neutrales Land vorprescht, wird von den USA quasi als Exempel statuiert. Die US-Regierung zwingt die Verwalter der Root Zone, Punkt-At, zu löschen. Und hier passiert technisch etwas, das alles andere als intuitiv ist.
Das stimmt.
Wenn du als Hörer jetzt an einen dramatischen Stromausfall denkst, bei dem plötzlich alle Bildschirme auf einen Schlag schwarz werden, so funktioniert das Internet eben nicht. Witzdurm beschreibt den Ausfall nicht wie einen lauten Knall, sondern eher wie einen sterbenden Stern.
Dieser sterbende Stern ist ein wirklich faszinierender Effekt der Netzwerkarchitektur, bedingt durch die sogenannte Time to Life, kurz TTL.
Die Gnadenfrist des Internets.
Genau. Stell dir deinen lokalen Internetanbieter vor. Um nicht für jeden einzelnen Klick seiner Kunden ganz oben bei der Root Zone nachfragen zu müssen, speichert der lokale Server, der sogenannte Resolver, die Adresse für eine bestimmte Zeit zwischen. Oft für 48 Stunden.
Ah, okay.
Wenn nun Punkt-At aus der Root Zone gelöscht wird, greift das nicht sofort überall. Das Netz stirbt sozusagen stotternd. Dein Nachbar kann eine Webseite vielleicht noch aufrufen, weil sein spezieller Router die alte Adresse noch im Speicher hat.
Und ich bekomme schon eine Fehlermeldung.
Richtig. Die Bevölkerung merkt oft stundenlang nicht, dass das ganze Land gerade angegriffen wird. Die Menschen fluchen, starten ihre Router neu und rufen beim Kundenservice an, weil sie denken, es ist nur ein lokaler Bug.
Und wenn du als Hörer jetzt denkst, puh, zum Glück arbeite ich in einer großen Firma, unser Netzwerk ist durch teure Firewalls und hochmoderne Sicherheitsstandards geschützt, dann hat Witzdurm hier eine richtig böse Überraschung parat.
Oh ja, das DNSSEC-Paradoxon.
Genau. Erinnerst du dich an DNSSEC? Das ist ein kryptografischer Sicherheitsstandard, der eigentlich extrem wichtig ist. Er soll verhindern, dass dir jemand auf dem Weg durchs Netz eine gefälschte Internetadresse unterschiebt und dich auf eine Betrugsseite umleitet.
Ein sehr gutes System eigentlich.
Eigentlich schon. Weil die Root Zone nach diesem Standard extrem sauber und sicher signiert ist, liefert sie bei der Anfrage nach der gelöschten österreichischen Endung nicht einfach nur ein unklares nicht gefunden, sie liefert den beweisbaren kryptografisch versiegelten Status NX-Domain. Das steht für Non-Existent Domain.
Und das führt zu einer verrückten Situation.
Einem genialen Paradoxon. Die allerbesten, sichersten und am strengsten konfigurierten IT-Systeme im Land, die diese Zertifikate penibel prüfen, fallen als allererstes aus.
Weil sie den Regeln folgen.
Exakt. Sie sehen das unumstößliche mathematische Siegel der Root-Zone, das sagt, Österreich existiert nicht, und brechen die Verbindung sofort ab. die schludrigen Systeme, die alte Daten verwenden und Sicherheitszertifikate einfach ignorieren, überleben paradoxerweise länger. Der Ausfall bestraft die Ordentlichen zuerst.
Eine echte bittere Ironie der Technik. Aber wenn wir von der reinen IT-Ebene auf die gesellschaftliche Ebene blicken, wird das Szenario erst richtig beklemmend.
Das stimmt.
Es geht hier längst nicht nur darum, dass du deine Lieblingsnachrichtenseite nicht mehr aufrufen kannst. Fitstum dekliniert die echten Konsequenzen durch. Nehmen wir mal die Logistik. Unsere moderne Versorgung basiert komplett auf Just-in-Time-Lieferungen.
Alles ist eng getaktet.
Im Buch wird vorgerechnet, dass ein moderner Supermarkt im Durchschnitt einen Puffer von gerade mal 3 Tagen hat. Danach sind die Regale für frische Lebensmittel schlichtweg leer.
Krass.
Und das nicht, weil keine Tomaten mehr da wären oder die LKWs keinen Sprit hätten, sondern weil die automatisierten Bestellsysteme im Supermarkt die IP-Adresse der zentralen Datenbank nicht mehr finden. Das digitale Nervensystem ist einfach durchtrennt.
Und von E-Mails ganz zu schweigen. Jede E-Mail, die auf .at endet, kommt weltweit sofort als unzustellbar zurück.
Ein Albtraum für jedes Unternehmen.
Total. Wenn du im Ausland bist, kannst du dich bei manchen Diensten nicht mal mehr einloggen, weil die Bestätigungsmail ins Leere läuft. In der Novelle versucht die Protagonistin Anna in Linz, dann gegenzusteuern. Sie baut einen sogenannten Notfallresolver, den sie den Steg nennt.
Eine sehr clevere Idee.
Ja. Es ist der Versuch, im Inland eine eigene kleine Landkarte für die abgerissenen Straßenschilder zu verteilen, damit wenigstens Krankenhäuser und Kraftwerke lokal wieder miteinander reden können. Aber nach außen hin, zur restlichen Welt, bleibt das Land ein schwarzes Loch.
Was uns unweigerlich zu einem psychologisch extrem kritischen Punkt führt, dem Informationsvakuum.
Och, das war nicht so unheimlich beim Lesen.
Es ist erschreckend. Überleg mal, wenn dein eigenes Land digital abgenabelt ist, wo informierst du dich? Die lokalen Nachrichtenseiten laden nicht mehr, weil sie auf der gelöschten nationalen Endung liegen.
Man kommt nicht mehr ran.
Also weichen die Menschen auf das aus, was noch funktioniert. Die großen amerikanischen Plattformen, die auf .com liegen. Das bedeutet in der Konsequenz, in exakt dem Moment, in dem dein Land attackiert und gelöscht wird, erfährst du nur noch über die Kanäle der Macht, die den Stecker gezogen hat, was in deinem eigenen Land eigentlich gerade passiert.
Das ist so manipulativ.
Der betroffene Staat verliert in seiner tiefsten Krise völlig die Deutungshoheit über sein eigenes Schicksal. Als Reaktion darauf flüchten sich die Menschen in Witz zum Szenario in alte Redundanzen. Bargeld wird wieder König.
Logisch, wenn die Kartenlesegeräte nicht mehr wissen, wo die Bank ist.
Genau. Das alte Festnetztelefon in der Wand, das nicht am globalen DNS hängt, wird zur absoluten Rettungsleine. Das analoge, vermeintlich veraltete, wird zum einzigen Anker der Gesellschaft.
Es ist schon verrückt. Da baut die Menschheit die hochtechnisierteste Zivilisation der Geschichte auf. Und wenn es hart auf hart kommt, rettet dich das gute alte Kupferkabel.
So sieht es aus.
Aber Fitstum lässt es ja in seinem Buch nicht bei einem kleinen Land wie Österreich beruhen. Das ist im Grunde nur der Testlauf. Die Krise eskaliert weiter. Der sogenannte Domino-Plan greift. Als nächstes schalten sie die Niederlande ab, also .nl.
Ein logistischer Knotenpunkt Europas.
Und dann das Schwergewicht Deutschland.de. An diesem Punkt verändert sich die Dynamik komplett. Wenn du eine digitale Waffe gegen eine global vernetzte Wirtschaftsmacht wie Deutschland einsetzt, passiert etwas, das im Buch als Bumerang-Effekt beschrieben wird.
Dieser Bumerang-Effekt zeigt sehr schön die Grenzen der Macht in einer extrem vernetzten Welt. Bei den Niederlanden sieht man zuerst, wie grenzüberschreitend solche Netzwerke sind. Der weltweite Blumenhandel bricht zum Beispiel in sich zusammen, weil die entscheidenden Auktionsserver in Amsterdam einfach nicht mehr erreichbar sind.
Und dann kommt Deutschland.
Richtig. Als Deutschland getroffen wird, immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, reißt der Fall Europas die amerikanischen Angreifer selbst mit in den Abgrund. Amerikanische Autobauer müssen ihre Fließbänder anhalten, weil ihre Zuliefererketten tief in Süddeutschland sitzen und die digitalen Bestellsysteme offline sind.
Alles hängt mit allem zusammen.
Genau, die großen US-Cloud-Anbieter verlieren europäische Kunden in Scharen, weil das grundsätzliche Vertrauen in US-Infrastruktur unwiderruflich zerstört ist. Die Aktienmärkte in New York stürzen ab. Der Versuch, totale Kontrolle auszuüben, trifft die amerikanische Wirtschaft fast genauso hart wie die europäische.
Das ist eine echt brillante Eskalation im Buch. Aber weißt du, worüber ich beim Lesen wirklich gestolpert bin?
Erzähl.
Es gibt hier so eine Metaebene, die wie ein riesiger Elefant im Raum steht. Fitztum warnt uns in diesem Buch hunderte Seiten lang extrem eindringlich davor, unsere gesamte kritische Infrastruktur von einer einzigen US-Macht abhängig zu machen. Er zeigt uns, wie fatal es ist, wenn wir die Kontrolle aus der Hand geben.
Und?
Und wie schreibt er dieses Buch? Er nutzt dafür Claude, eine US-amerikanische künstliche Intelligenz des Unternehmens Anthropic.
Ja, das fällt sofort auf.
Ist das nicht ein absolut absurder Widerspruch? Er warnt vor der Abhängigkeit von US-Technologie und nutzt für diese Warnung das mächtigste neue US-Werkzeug. Das ist doch, als würde ich einen flammenden Ratgeber über veganes Leben schreiben, während ich mir genüsslich ein Rindersteak brate.
Also, auf den ersten Blick wirkt das wie eine massive Doppelmoral, da gebe ich dir recht. Aber wenn man das Konzept der digitalen Souveränität mal tiefer durchdenkt, ist es eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein brillanter Schachzug, den Fitztum übrigens im Vorwort auch völlig transparent macht.
Ah, okay.
Er demonstriert uns nämlich exakt das Problem, vor dem er warnt, in Echtzeit. Er zieht eine ganz klare Parallele. Die Abhängigkeit, in die wir uns heute bei großen KI-Modellen wie Claude oder ChatGPT begeben, ist strukturell exakt dieselbe Abhängigkeit, in die wir uns vor über 30 Jahren bei der DNS-Wurzel begeben haben.
Das ist ein guter Punkt.
Sind zentrale, fundamentale Infrastrukturen, die von US-Unternehmen unter US-Recht kontrolliert werden. Aber, und das ist hier der wirklich entscheidende Punkt, Fitztums Lösungsvorschlag ist nicht Feindschaft oder plumper Isolationismus.
Er will sich nicht abschotten.
Genau. Er sagt nicht, wir dürfen amerikanische Technik nie wieder anfassen. Er sagt vielmehr, wahre digitale Souveränität bedeutet nicht, in einer dunklen Höhle zu sitzen und alles selbst schnitzen zu wollen. Sie bedeutet, dass man Alternativen hat. Baut euer Haus nie ausschließlich auf dem Boden eines anderen.
Okay, das heißt also, ich kann das amerikanische Werkzeug problemlos nutzen, um heute produktiv zu sein, aber ich muss fähig sein, morgen früh auf ein eigenes europäisches System umzusteigen, falls mir der Zugang, aus welchen Gründen auch immer, abgedreht wird.
Exakt. Und die tiefste Lehre des Buches, die sich auch in diesem Boomerang-Effekt zeigt, lautet: Wahre Macht zerstört sich selbst, sobald sie als roher Zwang sichtbar wird. In dem Moment, in dem die Rotzone als Waffe eingesetzt wird, offenbart die Macht sich zwar, aber sie zerstört zeitgleich das blinde Vertrauen, auf dem ihre Monopolstellung all die Jahre beruhte.
Weil jeder sieht, was möglich ist.
Richtig. Als Reaktion auf den Angriff beginnt Europa im Buch sofort, eine eigene DNS-Wurzel zu bauen. Das globale Internet spaltet sich, weil der Zwang die Illusion der Unabhängigkeit komplett zerstört hat.
Das ist echt ein unglaublich heftiger Gedanke. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Analyse angekommen. Lass uns das Wichtigste nochmal zusammenfassen. Was Fitztums NX-Domain uns so gnadenlos aufzeigt, ist, dass die unsichtbaren digitalen Fäden, die unseren Alltag, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft zusammenhalten, fast ausschließlich auf Vertrauen, Gewohnheit und Anstand basieren.
Nicht auf unumstößlicher technischer Sicherheit.
Genau. Souveränität bedeutet, dass man fähig ist, einen eigenen Weg, einen eigenen Steg, wie Anna am Buch, zu bauen, wenn die Hauptbrücke plötzlich wegbricht.
Und das ist nicht nur eine riesige Aufgabe für Staaten oder Konzerne, sondern etwas, das man direkt auf den eigenen Alltag übertragen kann. Man muss jetzt natürlich nicht gleich anfangen, im Keller eine nationale DNS-Wurzel zu programmieren, aber man muss sich der eigenen Abhängigkeiten einfach bewusst werden.
Und genau da möchte ich dich, lieber Zuhörer, direkt ansprechen. Wie viele deiner eigenen Systeme, ob jetzt in deiner Firma oder privat in deinem Zuhause, hängen an einem einzigen solchen unsichtbaren Faden? Weißt du überhaupt noch, wie du ohne Google Maps zum Haus deiner Eltern findest?
Gute Frage.
Hast du die Festnetznummern deiner wichtigsten Familienmitglieder im Kopf oder zumindest irgendwo auf Papier aufgeschrieben, falls WhatsApp morgen früh einfach nicht mehr lädt?
Die meisten haben das nicht.
Hast du einen Plan, wenn das Neueste und Bequemste plötzlich versagt und du auf das Älteste zurückgreifen musst? Diese scheinbar veralteten Redundanzen sind kein Rückschritt, sondern deine beste Versicherung.
Das Festhalten an analogen Fallback-Systemen ist in einer hypervernetzten Welt oft der einzige Garant für Handlungsfähigkeit, wenn das digitale Vertrauen bricht.
Und das bringt mich zu einem letzten, wirklich provokanten Gedanken, den ich dir heute noch zum Nachdenken mitgeben möchte. Fitztums Szenario endet ja damit, dass Europa gezwungenermaßen eine eigene DNS-Wurzel baut, um nicht mehr erpressbar zu sein. Das bedeutet faktisch das Ende des einen globalen Internets. Wir haben dann ein sogenanntes Splinternet.
Mhm. Zersplitterte Netzwerke.
Aber denk das mal einen Schritt weiter. Wenn wir bald in einer Welt von regionalen, völlig souveränen Namensräumen leben, was passiert dann mit der Wahrheit? Es könnte bedeuten, dass eine Information, ein Unternehmen oder vielleicht sogar eine historische Tatsache in Europa digital existiert und mathematisch beweisbar ist, aber in Asien oder Amerika rein technisch von deren Netzwerk abgestritten wird.
Weil sie in deren Adressbuch einfach nicht steht.
Genau, weil die Wurzel dort eine andere ist.
Das führt uns tief in eine philosophische Dimension. Wenn wir kein gemeinsames Adressbuch der Welt mehr haben, auf das sich alle einigen können,
verlieren wir dann am Ende auch die Grundlage für eine gemeinsame globale Realität? Stell dir vor, du wachst morgen auf und dein Land existiert nicht mehr. Nicht, weil es physisch weg ist, sondern weil die Hälfte der Welt beschlossen hat, deine Adresse aus ihrem Buch zu radieren und du es ihnen schlichtweg nicht mehr beweisen kannst.
Ein sehr beunruhigender Gedanke.
Absolut. Ein Gedanke, den du mal sacken lassen kannst. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive. Bleib neugierig.